Es freut mich, Sie alle heute Abend zu unserem Shiur begrüßen zu dürfen. Wir haben diese Woche Parashat Beshalach. Und ich möchte im Maharal das Thema Engel ansprechen. Wenn ich das zusammenfassen, mit einem Titel zusammenfassen sollte, würde ich sagen, die Schnittstelle zwischen den geistigen Engel und der materiellen Welt. Und diese Schnittstelle steht aber in der Vordergrund. Ich glaube, dass das, was wir lernen werden, nicht nur von der Vordergrund her interessant ist, sondern auch vom Hintergrund. Denn da zeigt sich eine besondere Seite des Maharals. Erstens ein Screenshare, damit wir die Texte gemeinsam betrachten können. So. In unserer Parasha, Rat vor Shlishi, haben wir Moshe spricht das Volk an, sagte, Al Tirau, ja, habt keine Angst, Et Yatzu Ruat Yeshuat Hashem, ihr wird die Hilfe Gottes sehen. Vatem Tacharishun, ihr wird schweigen, steht später, hier steht, ihr wird die Erlösung Gottes sehen. Wie ihr heute Ägypten seht, wird ihr Ägypten nicht mehr sehen. Gott wird für euch Krieg führen und ihr seid einfach still. Und Gott sagt zu Moshe, warum schreist du zu mir, warum jetzt ist nicht die Zeit für das Gebet, also gib das Befehl, die sollen mal fortgehen. Wohin sollen sie fortgehen? An einer Seite gibt es das ägyptische Lager, das immer näher zustoßt, die sind schwer bewaffnet, es sind geübte Krieger, sie haben 600 Elite-Pferdreiter, wie Maharal argumentiert in einem Stück, den wir heute nicht anschauen werden, waren es nur Sheshmoot Rechev Bachur, die ausgewählten Reiter waren 600. Und es gab aber sicher auch eine reguläre, viel größere Kavallerie. Es gibt dort Bogenschütze, es gibt, was man sich nur vorstellen kann, in so einem Heer. Natürlich haben die Menschen Angst. Und was sollen sie tun? An der anderen Seite haben wir das Meer. Sagt Gott zu Moshe, der Bild in Israel, wie Isao, geht fort. Und du erhebe deinen Stab und strecke deinen Arm über das Meer und spalte ihn, dass die Kinder Israels in das Meer auf dem trockenen Boden gehen. Hier kommen wir zu unserem Thema. Ich werde das Herz Ägyptens stärken. Sie werden euch nachfolgen. Und ich werde insbesondere, ich werde mich beehren mit dem Pharao und seinem ganzen Heer, seine Wagen und seine Reiter. Ägypten wird wissen, dass ich der Ewige bin. Als ich mich durch den Pharao und seine Kavallerie und seine Wagen und seine Kavallerie beehre. Und das ist unser Thema. Es gibt einen Malach Elokim, ein Engel Gottes, der immer mit ihnen geht. Der geht normalerweise vor dem Lager Israels. Und er geht me'acharehem hinter dem Lager. Die Wolkensäule, die vor ihnen war, die reiste fort und stand hinter ihnen. Was ist hinter dem Volk, das normalerweise vor dem Volk ist? Malach Elokim, Amude Anan. Der Engel Gottes, die Wolkensäule. Ist das und? Ist es nicht und? Ist das gleich? Sind die beide gleich miteinander? Tolle Fragen, ja? Schauen wir mal, was Rashi hier zu sagen hat. Vayelech me'achareihem, der Engel ging hinter dem Volk, lehavdil ben machane Mitzrayim und ben machane Israel, um zu trennen zwischen dem Lager Ägyptens und dem Lager Israels, dass die Ägypter also nicht näher kommen. Ja? Sie bleiben voneinander entfernt. Und was noch? Lekabel achitzim, um Pfeilen aufzufangen, uvlistraot, um Katapultsteine, shel Mitzrayim, die Ägypter schicken. Das ist eigentlich der Plan. Deshalb geht Malach Elokim von vor dem Volk zu hinter dem Volk. Ja. Das ist also das Thema, ein Engel, der ein Hirt zurückhält und Pfeilen auffängt. Schauen wir mal, was Maral dazu zu sagen hat, oder besser, ich kann es mal erzählen. Der Maral stellt sich die Frage, nach Rashi fängt der Engel die Pfeilen auf. Wie macht der Engel das genau? Damit wir die Frage besser verstehen, müssen wir auch verstehen, dass es eine riesige Auseinandersetzung zwischen den älteren Kommentaren gibt, was Engel sind. Und ich werde nicht behaupten, irgendeine dieser Positionen anständig zu verstehen, geschweige es zwischen den Positionen entscheiden zu können. Aber trotzdem dürfen wir das besprechen. Es gibt eine Serie, Touched by an Angel, die vor einigen Jahrzehnten in manchen Teilen der westlichen Welt sehr populär war. Und in dieser Serie heißt es, Engel haben so Menschenformen, sind zwischen uns und wir wissen nie, wo wir den Engel finden, aber die sind da eigentlich, um uns zu schützen. Man könnte argumentieren, dass das aus einem besonderen Kulturkreis kommt. Ob das jetzt die jüdische Auffassung der Engel ist, das ist ja eine der Fragen, die wir uns jetzt stellen. Sicher gibt es, wo soll man die Frage des Aussehens der Engel stellen? Naja, ein Ort, wo es insbesondere selbstverständlich ist, dass wir dort schauen können, ist bei den Menschen, die sich als Engel entfalten. Wo haben wir Menschen, die sich als Engel entfalten? Im Abschnitt Vayera, im Buch Bereshit, im Abschnitt Vayera, hat Abraham sich beschnitten. Und nachdem er sich beschnitten hat, ist es sehr warm. Und er steht bei der Tür, bei der Öffnung seines Zelts und er sieht drei Menschen, die dort stehen. Drei Männer stehen dort. Und Abraham läuft sie entgegen und tut sie einladen. Es ist eigentlich das Vorbild par excellence von der legendären Gastfreundschaft Abrahams. Abraham, so lässt sich aus dem Text, also aus der Juxtaposition, aus der Nebeneinanderstellung im Text entnehmen, Abraham hat sich vor kurz beschnitten, er hat noch die Wunde, aber er will Menschen begrüßen, er will Gäste begrüßen. Eine besondere Eigenartigkeit, wie stark Abraham sich dafür einsetzt. Aber eine Weile später kennen wir diese Menschen als Malachim, als sie nach Sodom ankommen. Und sollten wir behaupten, dass Malachim dort nur Gesandten bedeutet, dann ist es doch interessant, dass sie dem Lot sagen, Ki maschritim anachnu, wir zerstören die Stadt von Sodom, oder die Städte von Sodom und Amora. Das heißt, das sind Menschengestalten, die sich als Engel entpuppen. Übrigens, nur damit wir die Behandlung dieses Themas im Tanach nicht zu kurz kommen, müssen wir auch die Parallele zur Geschichte, zur Schwangerschaft, zur Geburtgeschichte, die zur Geburt von Shimshon führt, darüber sprechen. Ein Mann namens Manoach und seine Frau, interessant ist, wir kennen den Namen der Frau nicht, aber die Frau ist deutlich die Gescheitere dort in der Geschichte. Und der Mann hat deutlich weniger Ahnung der Heiligkeit und weniger Ahnung von vielen anderen Dingen. Ein Engel erscheint zu ihr und sagt ihr, dass sie ein Kind haben wird und dieser wird anfangen, am Israel von der Drohung der Philister, der Plishtim auszulösen, zu erlösen. Und sie weiß nicht, dass es ein Engel ist, aber er spricht ja mit einer unglaublichen Autorität. Sie erzählt es ja, Mann, der so unsicher ist, der Engel sagt ihr auch, was sie zu tun hat. Sie muss eigentlich wie eine Art Nesira leben. Ja? Sie darf keinen Wein trinken, sie darf nichts Unreines verzehren. Der Mann ist ja ein bisschen unsicher mit der Sache. Der Ehemann ist unsicher und er will diesen Mann Engel wiedersehen. Und als sie sich dann begegnen, will er was zu essen geben und der Engel, der noch als Mensch getarnt ist, weigert sich, zu essen, sagt er, wenn du was vorbereiten willst, dann ein Opfer zu Gott. Und die bereiten das Tier dann als Ola-Opfer, als Ganzopfer zu Gott. Und wie die Flamme aufsteigt, steigt der Mensch-Engel mit in den Feuer hinauf, in das Feuer, mit dem Feuer hinauf. Und dann wissen Sie, dass es ein Engel ist. Das sind zwei Abschnitte, die bestimmte Parallele aufzeigen. In beiden Abschnitten kommt ein Engel und verkündet die künftige Geburt einer sehr wichtigen Person in der jüdischen Geschichte. In beiden Fällen ist es ein Mensch, der zuerst als Engel, ein Engel, der zuerst als Mensch erscheint. Und dann entdecken wir irgendwann, dass er dann doch kein Mensch, sondern ein Engel ist. Das heißt, wenn ich nur den Tanach habe, ich habe keine andere Überlegungen, dann würde ich mal sagen, Engel können als Mensch erscheinen und können in einem Nu wieder deutlich zu Engel werden. Im Fall von den Engeln von Abraham haben sie sogar mit Abraham eine Interaktion. Er gibt ihnen zu essen. Rashi betont auch, sie machen, als ob sie essen, aber es gibt eine Interaktion zwischen Engel und Materie. Das war für Maimonides also schwer verdaulich. Maimonides ist eigentlich sehr, wie soll ich sagen, es gibt eine strikte Hierarchie in Maimonides, eine strikte Hierarchie der Heiligkeit. Und was richtig, richtig heilig ist, ist auch richtig, richtig unkörperlich. Ja? Wie heiliger, wie unkörperlicher. Gott ist das Heiligste, Gott ist total unkörperlich. Aber die Engel, die sind ja nicht Gott. Nichts kann mit Gott vergleichen. Aber trotzdem sind sie ja sehr heilig und sehr geistig. Und deshalb sind sie für Rambam reine Intellekten. Sie haben auch keinen Körper. Und wie kann es dann sein, dass Abraham die Engel begegnet und sie einlädt, ihnen zu essen gibt? Ja, wie ist das alles möglich? Wäscht ihnen die Füße? Ja, also er gibt Wasser zu waschen. Wie ist das alles möglich? Sagt Maimonides, Rambam, dass es ein Traum war. Es war ein prophetischer Traum und die ganze Geschichte spielte sich in der Vision ab. Das heißt, Abraham hat nicht drei Männer gesehen und eingeladen, sondern Abraham träumte davon, dass er diese drei gesehen hat und dass er sie eingeladen hat und dass alles andere dann geschehen ist. Denn einen Engel sehen, ja, kommt ja gar nicht in Frage. Und entsprechend müsste man auch sagen, bei Manoach und seiner Frau, dass die auch einen Traum hatten. Was allerdings zu einem kleinen Problem führt, den Nachmanides in seiner sehr heftigen Kritik von Maimonides zum Ausdruck gebracht hat. Was ist das kleine Problem? Das kleine Problem ist, dass wenn wir je träumen, ja, wenn wir träumen, dann hat jeder von uns seinen eigenen Traum. Wir können die Träume nicht teilen, ja. Mitten in der Nacht so aufstehen, jemand sagt so, seine Frau sagt, weißt du was, ich habe einen tollen Traum. Und wie ist dir, du auch, tauschen wir Träume. Hier, du träumst meinen Traum, warte ich deinen. So geht es nicht. Und naja, wenn es nicht geht, wie kann es dann sein, dass sowohl Abraham als Sarah den gleichen Traum hatten? Ja, tolle Frage. Und deshalb schließt Nachmanides daraus, und er stellt die Frage auch bei Manoach, er bringt weitere Argumente, nach Maimonides schließt, kommt zur Schlussfolgerung, dass die Engel schon eine physische Form annehmen können und sie können, also genau wie es im Tanach auf dem ersten Blick scheint. Also wir haben eine grundsätzliche Meinungsverschiedenheit. Für Maimonides ist das alles eine prophetische Vision. Und weil es prophetisch ist, können zwei Leute die gleiche Vision haben. Und an der anderen Seite haben wir Nachmanides, der schon zulässt, dass Engel eine physische Form annehmen. Gegen diesen Hintergrund, diese Meinungsverschiedenheit zwischen Rambam und Ramban, kommt Maharal, wie er so häufig tut, und seine Meinung ist ja weder noch oder beide. Er fühlt sich nicht in seiner Wahl eingeschränkt, dass er voll mit dem einen und mit dem anderen einverstanden sein muss. Er zitiert hier nicht Rambam, auch nicht Ramban. Aber es ist sehr klar, dass was er schreibt, sich zum Teil auf diese Auseinandersetzung bezieht. Denn für ihn können Engel schon gewisse Formen annehmen. Man kann sie sehen, sie können gewisse Aktionen durchführen. Trotzdem sind sie aber super geistig. Und deshalb kommt Maharal mit der ziemlich komischen Frage. Also nicht komisch, aber sie wird komisch, auf dem ersten Blick komisch. Und wie man nachdenkt, versteht man, dass Maharal nicht versucht, lustig zu sein. Er meint es ganz ernst. Er versucht eigentlich zu verstehen, was Engel sind und was ihre Rolle ist. Das heißt, er nimmt die Frage von Rambam und Ramban auf. Er lässt sich von beiden offensichtlich informieren, auch wenn er sie nicht zitiert. Und er kommt mit einer eigenen Antwort. Sagt Maharal, wer hat die Pfeile aufgefangen? Der Engel hat die Pfeile aufgefangen. Wie fängt ein Engel Pfeile auf? Ein Engel ist ja rein geistig. Der hat mit der materiellen Welt keine Schnittstellen. Wie kann er Pfeile auffangen? Dann sagt Maharal, vielleicht meint Rashi nicht, dass der Engel die Pfeile aufgefangen hat, sondern die Wolkensäule. Naja, eine Wolke ist ja auch nicht besonders fest. Sie ist zwar materiell, aber sie ist ja nicht besonders fest. Wenn wir einen Pfeil durch eine Wolke schießen, dann fliegt sie einfach weiter. Die Wolke wird den Pfeil nicht stoppen. Dann sagt Maharal, aha. Kann es sein, dass beide Pfeile aufgefangen haben? Was soll das bedeuten? Ich meine, wenn einer alleine es nicht kann, wie können sie zu zweit? Parallel, nacheinander. Und Maharal kommt schließlich mit dem folgenden Modell. Und Maharal ist eigentlich überzeugt, das ist sehr deutlich, dass Engel mit der Welt also in der Welt wahrgenommen werden können. Aber er akzeptiert, dass Engel eben geistige Geschöpfe sind. Also was machen wir jetzt? Sagt Maharal, die Wolkensäule ist an sich eine Schnittstelle, würde man heute sagen. Ein Interface. Die Wolkensäule kann alleine gar nichts. Wenn man einen Pfeil durch eine Wolke schießt, dann fliegt er einfach weiter. Aber sagt er, der Engel interagiert nicht mit der Welt. Er ist zu geistig. Ein Engel konnte nicht einfach einen Pfeil in der Hand nehmen. Das ist nicht im Programm vorgesehen. Sagt Maharal, die Wolkensäule war das Werkzeug, der dem Engel erlaubte, um mit der materiellen Welt zu interagieren. Das ist, wie Maharal das sieht. Und ich finde das faszinierend. Nicht, dass ich von seiner Sicht hier überzeugt bin. Ich weiß gar nicht, von was ich überzeugt sein soll. Ich meine, ich habe noch immer nicht verstanden, was Engel sind. Und ich habe die verschiedenen Meinungen gelernt. Und ich hoffe, sie noch vielen, vielen Jahren weiterzulernen. Vielleicht verstehe ich irgendwann ein klein bisschen. Aber ich weiß wenigstens, was die Meinungen sind. Und Maharal kommt und er lässt sich nicht von Rambam oder Ramban einschränken, sondern er sieht eben diese Möglichkeit, um das breiter anzuschauen, Ja, es, beide sind möglich. Es ist möglich für Engel und geistige Geschöpfe zu sein. Und es ist möglich, einen Weg zu finden, dass sie mit der Welt in Kontakt sind. Und das möchte ich jetzt mal zeigen. Sagte so, der Engel hat zwei Aufgaben auf sich genommen. Schnehem Asaha Malach. Was sind die zwei Aufgaben? Sagt, er hat die Pfeilen aufgefangen und er positionierte sich zwischen dem Volk und dem ägyptischen Heer. Ich zeige es nochmals hier in Pasuk. Ja. Vaisa Malach Elokim Aolech Lifnei Machane Israel. Der Engel Gottes, ja, der vor dem Lager Israels geht. Vaisa, er reiste, Vayelech Machrem ging hinter ihnen. Vaisa Mudanan Mipnehem Vayemudachrem, auch die Wolkensäule tat das. Und für Maharal ist das deutlich und auch. Ja? Es ist nicht die Wolkensäule, die der Engel ist, sondern beide reisen. Vayavo ben Machane Mitzrayim und ben Machane Israel. Wer kam im Einzahl zwischen, ja, dem Lager Ägyptens und dem Lager Israels? Der Engel. Es gab dort den Wolken, die Dunkelheit, ja, und die Nacht, die aufgeleuchtet wurde. Wie kommt Dunkelheit und wie kommt ein Wolken und macht Licht? Dazu gibt auch Rashi eine Antwort. Ja, das zeige ich mal kurz. Ja. כשחשכה והשלים עמוד הענן את המחנה לעמוד את עמוד האש. Wir haben hier sowohl עמוד הענן, die Wolkensäule, als auch עמוד האש, die Feuersäule, die beide da zusammen, ja, ach, die Feuersäule ist dazu gekommen, לא נסתלק הענן כמו שרגיל, als der Abend gefallen ist und die Zeit war, dass die Feuersäule an der Stelle der Wolkensäule kommt, blieb die Wolkensäule dort. Ja, Nasa wolech lo meachareem. Die Wolkensäule geht hinter dem Volk. Und aber wir haben noch immer die Feuersäule. Vayi ha'anan v'achoshech in Mitzrayim. Vayi ramudayesh ota leila l'Israel. Es gab Dunkelheit, also wegen der Wolkensäule, gab es Dunkelheit für die Ägypter. Und die Feuersäule gab Licht für Israel. Ja. Das ist dann die Erklärung dieses Verses. Wir gehen zurück zum Maharal. Sagt er, eine Aufgabe war, die Pfeilen aufzufangen. Und hier sehen wir, man kann nicht vorstellen, dass die Wolkensäule die Pfeilen aufgefangen hat. So etwas gibt es gar nicht. Der Pfeil, der geht einfach durch. Ja, und deshalb sagt er, es ist der Engel, der die Pfeilen aufgefangen hat, und er stellte sich quer zwischen dem Lager Ägyptens und dem Lager Israels und verhinderte so, dass Ägypter vorankommen sollen. Al-Kochach. Notwendigerweise muss man erklären, Shamalach Nasalachareem, der Engel ging nach hinten, Kedela Kebelachitzin, um die Pfeilen aufzufangen, Ulehafsik, und auch zu trennen zwischen den beiden Lager. Shakolin Yanechad, beide sind miteinander verwandt, sie verschmelzen sich zu eine Idee. Ja. Er sagt, es ist nicht zu akzeptieren, dass, man kann sich nicht vorstellen, dass der Engel eine Aufgabe erfüllt hat und die Wolkensäule die andere, das ist irgendwie nicht schlüssig. Und dann sagt er, aber ein Engel hat ja keinen Körper. Wenn der Engel keinen Körper hat, wie wird er Pfeilen auffangen? Ein se kasher, das ist nicht schwer. Der Engel geht in der Wolkensäule. Und die Wolkensäule, wo davar gashmi, seine materielle Sache. Und deshalb, an diesem Moment, kann der Engel durch diese Schnittstelle die Pfeilen auffangen. Eine der Dinge, die ich hier sehe, die ich glaube schon besonders wichtig sind. ist, dass für den Maharal wir unsere menschliche Erfahrung, unser Verständnis nicht bei der Tür lassen müssen, wenn wir in Bet Midrash reinkommen, sondern wir bleiben weiter denken. Dieses Denken führt uns nicht dazu, um alle nicht rationellen Dinge zu verwerfen. Ich meine, es kann ja vielen Dingen in der Welt geben, die wir einfach nicht verstehen. Das ist ja kein Grund, um zu sagen, dass es das nicht gibt. Wir akzeptieren die Kraft der Tradition, die uns eben Lehren tradiert, und dazu gehört es auch, dass sie uns Fakten tradiert, sie übermittelt uns wichtigen Fakten. Nur trotzdem kann man die Frage stellen, wie das alles funktionieren soll. Und wenn man darüber nachdenkt, dann kann man besser verstehen, was Engel sind, was sie tun und so weiter. Ja. Und Maharal geht in Einzelheiten, um zu versuchen, ganz genau zu fragen, ist etwas überflüssig in der Geschichte? Kann es sein, dass die Wolkensäule alles gemacht hat? Das akzeptiert der Maharal nicht, denn sonst brauchen wir keinen Engel. Und kann es sein, dass der Engel alles gemacht hat ohne Wolkensäule? Sagt, das geht auch nicht, weil der Engel reine Geistigkeit ist. Also kommt er mal zu seiner Schlussfolgerung, dass die Wolkensäule eben diese Schnittstelle ist. Dann sagt Maharal, der Engel bewegt sich in der Wolkensäule fort. Das heißt auch, dass man den Engel auch nicht so gesehen und wahrgenommen hat. Aber es gibt etwas Materielles, in dem sich dieser Engel verhüllt. Okay. So auch, sagt Maharal, das haben wir in unseren Übersetzungen auch widerspiegelt, dass hier plötzlich, wir fangen mit einer Mehrzahl an, nämlich wir haben den Engel und die Säule, aber die Verse wenden Verbe im Einzahl an. Vayavo ben Machane Mitzrayim. Er kam. Vayaer et Halayla. Und er erleuchtete, ja, die Nacht. Und deshalb sagt Maharal, wer geht? Wiederum eine interessante Auseinandersetzung, sagt er, die Wolkensäule ist ja, in Wolken hat ja kein Willen, keine Entscheidungen, um zu gehen. Ja? Und deshalb sagt er, der Engel, der hat ein Maß an freien Willen, er kann entscheiden, er kann gehen. Das Verb gehen kann sich darauf beziehen. Auch da zeigt Maharal seine Selbstständigkeit, denn für Maimonides ist sogar gehen in Bezug auf Engel ein Verb, das wir schwer anwenden können. Engel sind reine Geistigkeit, ja? Sie sind reine Intellekten. Und entsprechend gibt es die Möglichkeit nicht, um zu sagen, dass der Engel irgendwo physisch geht. Sie sind nicht physisch. Ja. Und eigentlich sehen wir hier, wie ein Maß an Rationalismus und ein Maß an Treue gegenüber der Tradition, ganz sicher, aber ich meine ein Maß auch an Akzeptanz von nicht-rationalistischen Ideen zusammenkommen. Die kann ich rationalistisch proben. Ja, ich kann versuchen zu verstehen, wie es funktioniert. Ich kann gewisse Ideen als unwahrscheinlich betrachten, weil sie nicht überzeugend genug sind. Und trotzdem stellt man dann nicht im Grunde genommen die Existenz der Engel selbst in Frage. Ja, das ist, oder man vergeistigt sie nicht derart, dass sie irrelevant werden. Denn das ist eigentlich eine Gefahr im Verständnis von Rambam. Für Rambam sind Engel so geistig, dass man die Frage stellen muss, wozu soll es sie denn geben? Was machen Engel denn überhaupt? wenn sie keine freie Wahl haben, sie tun nur was sie beauftragt wurden zu tun, sie haben keinen Körper, sie sind total unwahrnehmbar. Was ist dann die Bedeutung der Engel für Rambam? Und man könnte zynisch sagen, Engel ist so ein Wort, das eigentlich indirekt auf Taten Gottes hinweist. Das wäre so zynisch, denn wir brauchen selbstständige Engel. Aber für Rambam haben ja Engel keinen freien Willen. Das ist so gewaltig, selbstständig sind sie nicht. Aber trotzdem braucht man räumlich und sprachlich selbstständige Engel. Und für Maharal bleibt, also in seinem Verständnis gibt es diese räumlich getrennte, sprachlich identifizierbare Engel. Nur trotzdem findet er, dass man proben kann, ob nicht etwas gesagt wird, das unnötigerweise die Engel zu weit, also den Engel zu viele Möglichkeiten verleihen. Ja, es muss noch immer in der Welt, in der wir leben, verankert sein, denn das sind realen Dinge, das sind Realia. Und weil es Realia sind, ja, wenn ich etwas in meinem Kopf erfinde und es spielt nur eine literarische Rolle, dann können meine Charakter alles tun, was sie brauchen. Ja, es gibt keine Einschränkungen. Die einzige Einschränkung ist meine Fantasie, meine Einbildungsmöglichkeit. Aber wenn wir mit einer realen Welt arbeiten, naja, dann hat diese reale Welt auch, bietet diese reale Welt auch Einschränkungen. Und deshalb kann man die Frage stellen, was überzeugender ist. So, nach 40 Minuten, 35 Minuten über Maharal und Engel zu sprechen, bin ich persönlich noch immer nicht besonders weiser geworden, um zu verstehen, was Engel sind, wie sie funktionieren. Aber wir haben jetzt statt zwei, drei verschiedene Meinungen identifizieren können. Das vertieft unser Wissen. Auch wenn es um solchen Dingen geht, die eben schwer zu verstehen sind. Sie sind einfach schwer zu verstehen. Und auch sehen wir, ja, wie auch wenn wir über solchen Dingen wie Engel sprechen, dass die Logik nicht aufhört, relevant zu sein. Ja? Das bringt mich an einer separaten, aber einigermaßen anverwandte Geschichte. Ja, hat mit unserer Parascha jetzt nichts zu tun, hat auch nicht mit Engeln nichts zu tun, aber es hat schon mit dem Ungewöhnlichen zu tun, mit dem Paranormalen. Ich kann mich erinnern, wie ich sehr häufig die Geschichte gehört habe, dass ein ganz großer Rabbiner in Israel namens Baba Sali, Menschen kamen zu ihm zu Besuch und er pflegte auch Arak zu verteilen. Ich weiß nicht, was Sie von Arak denken. Ich persönlich bin mit dieser Kultur aufgewachsen und mir schmeckt schon mit Maß, mit Mäßigkeit ein Gläschen Arak. Er pflegte das an den Anwesenden zu verteilen. Das ist eine belegte Geschichte. Dafür habe ich noch gar nichts Paranormales. Aber das Paranormale, das dann erzählt wird, ist, dass ein Wunder geschah. Er war so ein großer Zadik, dass als er Arak einschenkte, da gab es ein Tuch rund um die Flasche und die Flasche wurde nie leer. Er konnte einfach weiter und weiter und weiter Arak einschenken. Das erinnert mich an eine Geschichte unter Elisha und auch unter Eliyahu, zwei Parallelgeschichten. Im Buch Könige, im Buch Malachim, wird erzählt, nämlich wir haben den Fall unter dem Propheten Elisha, von einer Frau, sie hatte echt kein Geld, sie befürchtete, dass ihr alles verloren geht. Und er sagte, geh dir alle Gefäße, die du finden kannst, ausborgen. Und dann bringst du sie alle nach Hause, alle leeren Gefäße, die du finden kannst. Und du hast noch ein ganz kleines Kruglein zu Hause mit Öl. Du sollst anfangen, um ein Gefäß zu füllen. Und du wirst sehen, das Krüglein wird nicht leer werden. Solange du noch Behälter hast, wird das Krüglein nicht leer werden. Wenn du alle Gefäße gefüllt hast, dann wird das Krüglein aufhören einzuschenken. Und dann hat sie genug Öl gehabt, um sie auf dem Markt zu verkaufen, ihre Schulden zu zahlen und wieder in Ruhe zu leben. Aber Elisha war ein treuer Schüler von dem Propheten Eliyahu. Eliyahu lebte in einer sonderlichen Zeit, in der einzigen Art Zeit, in der es einen Prophet wie Eliyahu geben kann. Als Eliyahu von der Welt Abschied nahm und Elisha von Eliyahu, bat er, Eliyahu möge doch dafür sorgen, dass Elisha doppelt so viel tun wird wie Eliyahu. Und so kommt es, dass jeder Wunder, den Eliyahu gemacht hat, und viele waren es nicht, aber es waren doch mehrere, jedes große bekannte Wunder, dass Elisha zwei davon, also irgendwie doppelt hatte. Aber in einer anderen Hinsicht waren die Wunder schon ein bisschen schwacher. Er ist ja nicht Eliyahu, er ist eine Projektion von Eliyahu. Das heißt, die Geschichte ist sehr wichtig, auch in der Transition zwischen der Zeit von Eliyahu und der Zeit von Elisha. Und das waren sonderliche Zeiten. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass wir in solchen Zeiten leben oder dass wir vor 30, 40 Jahren in solchen Zeiten leben. Ich habe ein theologisches Problem mit dieser Geschichte. Mein theologisches Problem mit dieser Geschichte ist, dass ich gar kein Bedürfnis sehe, dass so ein Wunder existieren soll. Wozu? Wenn wir zum Beispiel im Tanach Jakob betrachten, als Jakob nach 20 Jahren Abwesenheit zurück nach Israel kehrt, dann fürchtet er, was sein Bruder Esau ihm antun könnte. Katonti mikola chassadim mikola emet, ich bin zu klein. So viel Güte hast du mir gezeigt, so viel Treue. Und ich bin da viel zu klein, viel zu unwürdig. Was wird jetzt sein? Und in einer sehr bekannten Erläuterung erklärt Rashi, dass er fürchtete, dass er keine Verdienste mehr hat. Denn wenn ein Wunder jemandem geschieht, dann nützt das viel Kredit auf. Und jetzt möchte ich wissen, was kann schon so wichtig daran sein, dass man endlos viel Arak aus einer Flasche gießen kann, ja, dass so ein Wunder geschehen soll. Ich meine, Jakob fürchtete sich vor Wunder und Baba Salja, der ein sehr, sehr großer Rabbine war, soll sich nicht davor fürchten. Das ist irgendwie nicht schlüssig. Und deshalb komme ich zum Maral von heute. Dass wenn wir diese Dinge betrachten, dass wir unser Hirn nicht bei der Tür lassen. Ja, es gibt Dinge, die wir nicht verstehen. Ja, es gibt Engel. Und was genau Engel tun oder wie sie ticken, weiß ich noch immer nicht. Aber das heißt nicht, dass plötzlich wir die Zahl Wunder verzehnfachen müssen und verhundertfachen müssen. Sondern wir können versuchen, um die Dinge zu verstehen. Und das ist genau, was der Maral uns hier zeigt. Wenn nur dafür wir diesen Maral betrachten, ja, und er sagt ja auch zu Engel wichtigen Dingen. Aber nur alleine von diesem Aspekt, dass wir ab und zu, wir sollen versuchen zu verstehen. Und was wir nicht verstehen, sollen wir versuchen zu analysieren, damit wir etwas mehr verstehen. Nur dafür alleine lohnt sich schon diese Maharal-Stunde. Selbstverständlich lehrt er uns noch viel mehr. Ich danke für die Aufmerksamkeit und möchte jetzt die Möglichkeit bieten, um Fragen zu stellen.